Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Guerilla FM. Herzlich willkommen, hier sind wieder Petra und...
Ich bin's, Toni, hallo.
Hallo, du bist's. Ja, wir wollten uns heute nochmal weiter unterhalten über EKS, die Engpass-konzentrierte Strategie. Und du hast ja in der letzten Folge so wunderbare Aufgaben verteilt. Ich hoffe, ihr seid dem nachgekommen. Wir hoffen, ihr seid dem nachgekommen und habt euch mal befasst mit euren Zielgruppen, mit euren Stärken und euren Nischen, ja, wie ihr da vorankommen könnt. Und worum geht's denn heute, Toni?
Du hast ja gefragt, wie das funktioniert, das EKS. Und das EKS funktioniert, zumindest habe ich so gelernt, durch diesen Mewis-Lehrgang damals, einmal durch diese vier Grundprinzipien, also sich die vier Prinzipien zu nehmen und danach sieben Phasen in der Entwicklung eines eigenen Ansatzes.
Der Lehrgang ist jetzt aber eingestellt worden, habe ich das richtig verstanden?
Ich kann es ja nicht genau sagen, also der Original-Mewis-Lehrgang, also so verfolge ich das nur auch nicht, der Original-Mewis-Lehrgang, der ist schon ewig nicht mehr erhältlich, der ist ja jetzt vor über 20 Jahren erschienen. Die FAZ hat dann immer wieder eine neuere Version irgendwann mal damals zumindest rausgebracht. Die wurde aber immer, also sagen Leute, die beide kennen, aufgeblasener. Mehr Füllmaterial drin, bla bla bla, noch mehr Wochen, noch länger, noch.
Noch teurer wahrscheinlich.
Es war teuer noch, keine Frage.
Okay.
Und ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt noch gibt. Also das kann ich gar nicht sagen. Es gibt ein paar Bücher zu EKS, eine ganze Menge. Zumindest haben wir auch ein paar, aber es war ja nie so ein populäres Thema. Es ist ja nicht, es ist ja nicht wie Total Quality Management oder sonst wie. Es ist ja kein Thema, was wirklich jemals die Management-Zeitschriften und die anderen, die Literatur wirklich in irgendeiner Form sichtbar.
Was eigentlich schade ist und gar nicht so verständlich, oder?
Es ist keiner da, der es vermarktet. Mhm. Ist ja klar, wenn keiner da ist und vielleicht, weiß ich nicht, ich kann es auch nicht sagen. Also wir wissen ja, wenn man Leute beobachtet, die danach agieren, dass sie damit sehr erfolgreich sind. Und trotzdem ist es so, dass eben keiner da ist. Und vielleicht ist es doch einfach, vielleicht liegt es ja auch schon an dem Begriff, ja. Engpass konzentrierte
Strategie. Kann sein, ja, der ist natürlich, klingt nicht so attraktiv und so leicht.
Kybernetische Management-Lehre hört sich auch nicht gerade toll an, ja.
Nee, genau.
Und das ist ja alles nicht sagen wir mal, sexy.
Klingt nicht sexy, genau.
Ja, kann man nicht so leicht verkaufen.
Wir waren bei den sieben Prinzipien. Das klingt doch schon etwas mehr.
Ja, die sieben Phasen, die vier Prinzipien und sieben Phasen.
Sieben Phasen.
Genau. Erste Phase ist natürlich klar, ist die Ist-Situation feststellen. Wo bin ich heute?
Wie macht man das in der Praxis? Also diese Tools oder Vorlagen, die gab es in diesem Lehrgang, ja? In diesem Ordner oder?
Unter anderem, ja, da gab es ganz viel. Naja, praktisch machst du das. Von mir, ich sag mal ganz praktisch, nimm einen Zettel und schreib's auf. Ich meine, das ist dann jetzt nicht schwer. Erster Schritt ist, feststellen, welche Stärken sich für mich als Kernkompetenz ermitteln lassen. Besonders im Vergleich zu meinen Wettbewerbern. Also wenn wir da alle gut sind, nehmen wir mal an, du bist jetzt ein Logistiker und alle können innerhalb 24 Stunden liefern, dann kann ich das hinschreiben, das ist toll.
Aber keine Stärke.
Aber das ist dann noch keine Stärke.
Oder war vielleicht mal einer am Anfang.
Aber jetzt vielleicht nicht mehr. Ja?
Okay.
Was können wir besser als andere? Das ist die erste Phase. Naja, und das machst du, wie du immer machst. Du kannst eine Metaplan-Tafel nehmen, du kannst einen Flipchart nehmen, du kannst dir einen Block nehmen, du kannst was auch immer anstellen, um das aufzuschreiben. Ja? Und genauso macht man es. Also wenn ich Workshops mache zu dem Thema EKS, dann bei Strategie-Meetings mit Firmen, die nach EKS das machen oder machen wollen, da ist es wirklich so, dass man sagt, okay, fangen wir an, wir sammeln jetzt alles, was wir können. Ja? Was können wir besonders gut? Wo sind wir gut drin? Und ohne, dass wir am ersten Schritt bewerten, ob wir da besser sind, erstmal sammeln wir alles. Ja? So. Und das Nächste ist dann der nächste Schritt, der zweite ist das erfolgsversprechendste Geschäftsfeld finden. Also wo haben wir erstens große Chancen und können wir den größten Nutzen unseren Kunden anbieten? EKS, wenn man so will, war schon immer kundenorientiert.
Das heißt, es muss nicht zwangsläufig so sein, dass die Firma oder ich jetzt schon in dem Feld erfolgreich bin, sondern es kann sein, ich agiere jetzt oder die größten meisten Umsätze holen wir in einem anderen Feld oder bei einer anderen Kundengruppe. Aber durch das Nachdenken wird uns bewusst, hey, da könnten wir wahrscheinlich am meisten Nutzen bringen. Okay.
Also genau das ist es. EKS heißt ja nicht, ich nehme jetzt was und sage, ja, ich bin da schon gut drin und das verstärke ich nur und dann ist es, das ist die EKS. Sondern EKS heißt, das quasi ganz offen angucken und möglicherweise auch das Unternehmen zu verändern. Das muss man ja nicht weitermachen. Wenn man jetzt genau hinguckt, IBM zum Beispiel ist ursprünglich ein Hardwarehersteller. Die haben Mainframes gebaut, dann haben sie Server gebaut, dann haben sie PCs gebaut.
Jahrzehntelang, ne?
Fast ein Jahrhundert, also so lange wie die IBM gibt. Kassensysteme natürlich zuerst ja. Aber wenn man die Geschichte der IBM kennt, dann könnte man das ja natürlich immer noch, und die heißen ja so International Business Machines, also richtig, IBM. Ja. Und heute ist das ein Softwareunternehmen, also das sind Softwareberater, das sind Spezialisten für Softwarelösungen und die sogar darüber nachdenken, ihre Serversparte, die sie noch haben, die PC-Sparte haben sie ja schon vor Jahren an Lenovo verkauft. Und jetzt überlegt, die haben sich irgendwann hingesetzt und haben ihre quasi die Grundlage, die ihr Unternehmen darstellte, über Bord geworfen, weggegeben, verkauft und haben angefangen, Business Services, weil da mehr Wachstumspotenzial, mehr Ertrags war, Software Services, da sich zu fokussieren und da sich hinzuentwickeln. Und das ist so ein bisschen, was passieren kann, nicht muss. Das heißt ja nicht, dass meine Nische oder wo ich heute tätig bin, schlecht ist, sondern es geht darum, stärker konzentrieren, wo kann ich den größten Nutzen, wo ich das meiste Potenzial. Also ist das erfolgsversprechendste Geschäftsfeld finden und da gibt es eben entsprechend Fragen und wie macht man, ja, also wir können jetzt auch nicht einen 2-Tages-Workshop oder 1,5-Tage-Workshop in einer 20-Minuten-Folge machen, aber so einfach nur als Anregung zu sagen, was macht man dann? Man setzt sich also hin und sucht nach dem.
Können wir allerdings auch mal auf unsere Webseite stellen, da steht das auch noch gar nicht drauf, weil wir haben ja so viel, was wir anbieten, was noch gar nicht draufsteht.
Ja, ja, aber wir sollen uns ja auch nicht verzetteln, deswegen. Du kannst es ja dann darauf stellen. So, dann haben wir drittens die erfolgsversprechendste Zielgruppe. Also wer kann uns am besten gebrauchen und wer passt zu uns als Kunde? Also so,
das merken wir, nachdem wir herausgefunden haben, wo wir den meisten Nutzen stiften können.
Nicht zwangsläufig. Also es muss nicht so sein, aber das ist sowieso eine Frage, die ich sehr mag. Mavis nannte das immer soziale Affinität. Also wo passe ich gut hin? Und das können wir bei uns sehr gut berichten. Wir sind ja als Unternehmen, als Anbieter, sind wir, natürlich kann man sagen, jeder kann in gewissen Grenzen davon mehr oder weniger profitieren, was wir machen. Aber am meisten Nutzen bekommen die Unternehmen, die keine eigene Marketingabteilung haben. Oder keine sehr große Marketingabteilung haben, als Beispiel. Oder Unternehmen, die andere Ansätze nutzen wollen, um sich von ihren Wettbewerbern abzugrenzen. Das können dann natürlich auch größere sein. Also die ungewöhnlich Marketing machen wollen zum Beispiel. Ja? Die meisten unserer Kunden sind ja Mittelständler.
Richtig. Und im Trainingsbereich auch die Mittelständler, die eben keine eigenen Trainer haben, die eben
auch nicht haben wollen,
Customized-Training also, ja, haben wollen und die diesen Mix aus Training, Beratung und Coaching wollen.
So, und das, zugeschnitten. Genau, und das, wenn man das guckt, da haben wir eine Affinität und das Gleiche gilt für, wie alt sind unsere Ansprechpartner, wo sind die angesiedelt und in welchen Industrien und so. Und genau darum geht's. Also zu sagen, für welche Zielgruppe kann ich das machen, wer kann das, was wir anbieten, am besten gebrauchen. Ein Gründer hat ganz andere Bedürfnisse als ein DAX-Unternehmen, ja. Und so.
Definitiv.
Logischerweise. Ja. Und so ist eben auch, was für den einen gut ist, ist für den anderen unbrauchbar. Der Top-Berater für die Deutsche Bank, der kann vielleicht jemanden helfen, der gründet, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dem sehr viel weiterhilft, ist wahrscheinlich gering. Und jemand, der toll Existenzgründer berät, wird wahrscheinlich verzweifeln und scheitern bei der Deutschen Bank. Ja? Also nicht, dass sie dem intellektuell dem einen oder dem anderen sagen würde, der kann das nicht, sondern es ist völlig normal, dass der eine hat ein Angebot, was eben für den einen passt und nicht für den anderen.
Ja.
Dann, wenn wir jetzt, wir haben also eine Sammlung von Zielgruppe oder Gruppen. Wir haben ein Geschäftsfeld, wo wir sagen, das ist unser Angebot. Wir haben eine Ist-Situation, wo wir sagen, wo sind wir gut drin. Und jetzt haben wir den größten Engpass der Zielgruppe zu finden. Das heißt, welche wie so eine Problemhierarchie, ja? Welches Problem können wir für diese Zielgruppe lösen? Mhm. Was ist sozusagen, und jetzt kommt ja der Name wieder ins Spiel, was ist der Engpass für meine Kunden, um zu wachsen? Ich mache mal ein Beispiel. Wir wissen, was der Engpass für unsere Kunden ist. Neukundengewinnung ist der Hauptengpass unserer Kunden. Nicht immer bei allen, aber bei vielen. Zweiter Engpass von vielen Unternehmen, die uns engagieren, ist Unternehmensstrukturen, wenn die wachsen. Also wenn ein Unternehmen größer wird, die sind 20 Leute, wachsen innerhalb 2-3 Jahren auf 60, 80 Leute und plötzlich funktioniert auf Zuruf nicht mehr und dann holen die oft uns, weil wir ihnen helfen, das zu machen. Mhm. Oder von der, alle machen so ein bisschen Vertrieb zur Professionalisierung von Vertrieb. Das sind so drei Felder, wo wir dem Kunden einen sehr großen Nutzen und die ein großes Problem gelöst bekommen. Mhm. Neukundengewinnung, die Strukturen zu schaffen, also Unternehmensstrukturen zu unterstützen, die man aufbaut, wie Teamstrukturen, wie man das macht und so, und dabei zu helfen.
Ja, und den Vertrieb zu strukturieren. Und
Vertrieb zu professionalisieren. Ja? Also das ist ganz oft das, wo man uns engagiert. Ja? Mhm. Das ist der größte Engpass in der Zielgruppe, Mittelstand, die wir für die Leute oft lösen können oder wo wir ihnen am meisten helfen können. Ja? Und wenn du dann das hast, also du fängst an, du hast die Ist-Situation, du hast das Geschäftsfeld im zweiten Schritt, du hast die Zielgruppe und du hast den Engpass verstanden, dann fängst du an, Lösungen für diese Kundengruppenprobleme zu schaffen.
Ich darf die Zielgruppe allerdings ja nicht befragen, richtig?
Warum nicht?
Also ich meine, könnte ich dann auch theoretisch jemanden, zu dem wir noch gar keinen Kontakt haben oder für den wir noch nichts gemacht haben, also ein Mitbewerber einer unserer Kunden mal anrufen und sagen Sie mal, würde einem da wahrscheinlich keiner beantworten, oder? Das heißt, man muss dann da schon in Halbblinden stochern und sich auf die Ebene des Kunden begeben. Hilft sowas dabei?
Na, oft kann es ja, ich meine, der Kunde weiß schon oft, wo es klemmt. Also ich meine, der EKS hat unglaublich viele Taktiken und Tools und so. Ja,
ich meinte jetzt, wenn man in diesem Bereich, wo man hin möchte, noch nicht so viele Kunden hat.
Na, einen brauchst du ja immer nur. EKS ist völlig pragmatisch. Okay, Guck mal, es ist immer eins. Du fängst mal mit einmal. Ich habe einen Zahnarzt, der macht irgendwas. Ja, der Zahnarzt ist vielleicht nicht repräsentativ für alle. Jeden, ja, aber der ist repräsentativ für die Mehrheit, weil der ist ein Zahnarzt, ja, der ist ja kein Schreiner, ja, also wie der arbeitet, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ähneln, wie die anderen Zahnärzte arbeiten. Und so geht EKS auch ran. Er sagt, nimm ein, find raus, standardisiere, was du da gelernt hast, mach eine gute Lösung, finde weitere Lösungen.
Und wenn nicht, macht man später die Analyse nochmal, wenn man mehr Erfahrung hat in der Gruppe, richtig?
Ja, aber auch
da. Man wiederholt es ja eh irgendwann nochmal.
Vergiss mal dieses, also ich meine, das liegt vielleicht auch daran, dass wir immer denken, dass das ist Analyse und jetzt setzen wir uns hin und grübeln da irgendwas. Man geht hin zum Kunden und hört dem zu und schreibt auf, was man da lernt. Und dann kommt man mit einer Lösung und sagt, indem man seine Birne anstrengt, seinen Kopf, sein Gehirn und sagt, was könnte denn für den eine Lösung sein? Weil man ist außenstehend, man hat vielleicht eine Idee oder mal so. Mhm. Und dann probiert man mit dem Kunden diese Lösung umzusetzen, es funktioniert. Dann habe ich jetzt plötzlich eine Lösung, die ist besser als vorher. Dann gehe ich zum nächsten in dieser Branche und sage, gucken Sie mal, ich habe hier was, wollen Sie das? Wenn das ein Problem ist, was die haben, dann haben die es meistens ja oft. Das ist also ein häufiges Problem. Wie bei uns. Ich meine, geht zu einem Mittelständler, und nicht alle, aber viele haben dieses Problem. Die Anzahl der neuen Kunden, die sie gewinnen wollen, ist nicht groß genug. Mhm. Wenn du darüber redest mit denen, sagen die, okay, haben sie eine Idee. Ja. Mhm. Ja? Oder hast einen Gründer, wir müssen eine Struktur aufbauen. Oder wir haben ein Unternehmen mit 30 Leuten, wir werden 50. Ja? Das ist immer, in Anführungszeichen, ähnlich. Mhm. Immer anders, aber ähnlich. Mhm. So, und jetzt kann ich da hingehen und sagen, da habe ich eine Lösung. Wenn der das spannend findet und der glaubt dir, dann beauftragt er dich. Machst du ihm eine Lösung, wächst er. Mhm. Oh, toll. Beauftragt er dich wieder. Und jetzt geht's los, dass du eben Innovation, weitere Lösungen für Kundenprobleme suchst. So wie Wirth eben nicht stehen geblieben ist bei mir kannst du alle Schrauben kaufen, sondern dann plötzlich völlig andere Systeme entwickelt hat, die das leichter machen zu befestigen, die innovativ sind und.
Absolut serviceorientiert auch, ne?
Ja, also neue Services, neue Ideen, neue Dinge. Und guck dir Amazon an. Ja. Ich meine, auch die sind innovativ. Ja, die erfinden neue Sachen, die es vorher nicht gab, bezogen auf uns Zielgruppe von Online-Käufern, wie das sozusagen, wie das geht, oder DHL
angefangen macht was, mit einem Online-Tracking. Eigentlich haben sie jetzt auch schon teilweise eBay-Leistungen. ja, übernommen durch Marketplace etc.? Ne?
So ein bisschen ja, wobei die ja Neuware verkaufen, also das ist ja nicht gebraucht. Aber die Grundidee...
Ja, wobei man kann jetzt auch als Gebrauchter über Amazon verkaufen.
Ja, aber die, eBay ist ja Auktion.
Ja, richtig. Also die Auktion machen sie nicht. Richtig, ja. Aber du könntest jetzt auch, musst nicht unbedingt ein Buch jetzt mehr, wenn du was loswerden möchtest, bei eBay einstellen, könntest es auch bei Amazon machen, ne?
Ja, genau. So. Hm. Also es geht immer darum, dass du Probleme vom Kunden anguckst und sagst, kann ich Lösungen finden?
Und kann ich dem noch das Leben noch leichter machen?
Ja, warte. Und sobald du ein Thema gelöst hast, EKS-Idee, wächst die Firma oder es geht ihr besser, treten neue Probleme auf. Und jetzt gehst du nicht fort und sagst, ich bin nur für A zuständig, sondern da du in meiner Zielgruppe bist und ich deine anderen Probleme verstanden habe, löse ich dir auch das neu auftretende Problem. Und ich werde so ein Full-Service-Anbieter für diese Zielgruppe, indem ich mich an den Problemen in so einem Spirale nach außen immer weiter mitentwickle. Das heißt, der Kunde wächst und damit wachsen die Probleme in andere Richtungen und die löse ich ihm und dann kann er wieder wachsen, dann habe ich wieder ein Problem, da helfe ich ihm. Ja? Und das heißt, deswegen wächst du mit dem Kunden mit, weil du diese Probleme, die er hat, löst. Und nicht nur sagst, ich löse das erste Problem, was du hast, sondern wenn du gewachsen bist und hast das nächste, kann ich dir auch helfen. Dann kann ich dir auch helfen. Das heißt, du baust Lösungen an der Entwicklungskette des Kunden, der selber wächst.
Und indem man selber auch wieder wächst dabei, ja, mit dem Kunden, hat man wahrscheinlich selber auch einige Probleme, wo man selber mitwachsen muss und andere wiederum davon profitieren. Sprich, man stellt mehr Leute ein oder braucht andere Dienstleister und damit wachsen die dann wieder. Und das ist so eigentlich ein sehr, sehr, sehr schönes Prinzip, ne?
Ist der Vorstellung. Es funktioniert ja auch. Es ist nicht nur eine Vorstellung, ein schönes Prinzip. Ich behaupte ja, dass ich das schon ganz lange so mache.
Und es ist eigentlich auch nicht auf den Mangel ausgerichtet, sondern eher auf die Fülle, richtig?
Wenn dir das hilft, ja. Es ist auf den Mangel, weil den Mangel musst du beseitigen, damit es Fülle geben kann. Wachstum kann nur entstehen, wenn du die Engpässe auflöst. Wenn du die Engpässe nicht löst, kannst du nicht wachsen. Und diese Diskussion, die haben wir ja immer und die Sorge, was mache ich jetzt und wenn ich jetzt weitermache, wie geht das? Aber es ist immer das Gleiche. Du musst ja den Mangel beseitigen. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich habe ein schlechtes Controlling, dann nutzt ja nichts, dass ich 5 weitere Hausmeister einstelle. Dann muss ich jetzt einen Controller finden und muss ein Konzept finden, wie Controlling für meine Firma funktioniert. Und diese Themen, immer wenn die auftauchen und weil du dich an den Themen deines Kunden orientierst und dich in dieser Branche extrem gut auskennst, wächst du eben mit dem mit und damit auch deine Fertigkeiten und damit deine Angebotsvielfalt, weil die nicht bei dir erfunden wird, sondern an den Problemen der Kunden sich orientiert. Und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der gleiche Kunde, also ein anderer Kunde aus der gleichen Branche, die ähnlichen Probleme wieder haben wird und du als Komplettanbieter eben auf der gesamten Wachstumsphase in sozusagen unterstützen kannst.
Genau. Super, perfekt.
So, dann haben wir nächster Schritt. Wieder die Konzentration auf die Kernkompetenz. Da geht es eben darum zu sagen, Moment mal, aber möglicherweise kann ich ja nicht alles. Da kommt dann die nächste Phase, nämlich zu sagen, mit welchen Kooperationen kann ich trotzdem dieses Problem lösen. Machen wir mal ein Beispiel. Wir betreuen jetzt ja Kunden, die sind Unternehmer und wir arbeiten mit den Vorständen oder Vertriebsleitern oder so zusammen, also oft mit den Führungskräften. Und jetzt helfen wir denen bei Neukunden und bei Strukturschaffen, Teams aufbauen und Vertriebsprozesse professionalisieren und so, ja, alles super. Und jetzt kommt irgendwann dieses Thema, dass sie sagen, mein Controlling ist irgendwie nicht optimal. Ja, setze mich jetzt auch noch hin und sage, ich kann auch noch Controlling? Nee. Das heißt, ich suche jetzt jemand, der eine gute Lösung für diese Branche hat, der ein gutes Know-how hat, ein guter Spezialist ist oder selber eine gute Lösung anbietet, der dem Kunden helfen kann, dass er dieses Controlling-Konzept für ihn aufbauen kann. Und durch diese Synergie und durch diese Kooperation kann ich dann eben wieder neue Sachen anbieten, Lösungen bieten und er ist trotzdem von mir betreut, weil ich ihm ja helfen konnte, dass er da einen Spezialisten bekommt, der das gut kann und nicht, ich mache alles, weil alles kann ich ja nicht. Irgendwann ist eben meine Fertigkeiten auch zu Ende. Das ist die Kernkompetenz und Kooperation. Das ist sozusagen der 6. Schritt. Und die 7. Phase ist sozusagen, nicht an einem Produkt oder an einer Dienstleistung festzukleben, sondern die Entwicklungsphasen mit dem Kunden mitzumachen. Was soll das bedeuten?
In Diversifizierung oder in Weiterentwicklung der schon vorhandenen Leistungen, Services und oder Produkte, die man dem Kunden bietet zur Lösung seiner Probleme?
Also weg von der Verfahrens- und Produktspezialisierung hin zu, das Grundbedürfnis der Zielgruppe erfüllen. Weil das Grundbedürfnis ist nicht ein einzelnes Produkt oder ein Verfahrensschritt. Ja, ich weiß, das ist dann schwierig. Weil das
wird ja schon fast philosophisch.
Nee, das wird nicht philosophisch, das ist Marktführerschaft. Wenn du dir jetzt anguckst, was verkauft denn Apple? Verkauft Apple Computer? Verkauft Apple Telefone?
Nein.
Nee, verkauft Apple Musikspieler?
Apple verkauft auch ein bestimmtes Lebensgefühl.
Ah.
Spielerisches,
Design,
Hip.
Luxus.
Genau.
So,
in
was verkauft Szene Apple? Das konstante...
Leicht, einfach.
Grundbedürfnis. Das erfüllt ein konstantes Grundbedürfnis von uns Menschen. Uns vielleicht abheben, Dinge schön finden, exklusiv. Ja, das ist sozusagen eine Ebene drüber. Das ist nicht, ich verkaufe Computer oder ich verkaufe Telefone, sondern was immer dann eben quasi ein Produkt für das Lebensgefühl ist. Das, ja, was dieses Grundbedürfnis. Und wenn ich das schaffe...
Ein sogenanntes Lifestyle-Produkt, ne?
Ja, es ist nicht nur ein Lifestyle. Das wäre jetzt ja ein mögliches Grundbedürfnis. Es kann ja auch ein völlig anderes Bedürfnis sein. Mhm. Ja? Gesundheit, ja? Also du könntest ja auch an dieser Gesundheitskette entlang Dinge machen. Du musst jetzt nicht nur immer an ein Produkt denken oder an eine Sparte, sondern quasi Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben. Und wenn dir das gelingt, das für diese Zielgruppe zu machen und das gut machst mit allem drum und dran, dann kommt irgendwann eben in der hohen Wahrscheinlichkeit raus, dass du in dieser Nische und vielleicht auch nur kleinen Zielgruppe, vielleicht auch nur einer lokalen Zielgruppe Marktführerschaft erreichst. Das ist das, was Mewes mit EKS immer beschrieben hat. Und für den Einzelnen war der erste Schritt oft die Spezialisierung, also der Fokus. Das ist ja dann
auf die eigenen Stärken
nicht nur auf die eigenen Stärken, aber auch
ne?
eben,
und
ja
deren,
und auch da
und
wiederum
Engpässe,
massive
ne?
Sichtbarkeit. Also nicht nur überall, ich kann in jeder Branche Controlling aufsetzen, sondern wen hole ich, wenn ich ein Walzwerk bin, ja, ein Stahlwalzwerk und es gibt einen Spezialist, ach, ich mache ein schönes Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel für EKS war Adair, der Typ, der die brennenden Bohrlöcher mit gelöscht hat sozusagen mit Sprengungen oder wie immer der Typ das da geschafft hat. Ja? Also wenn ein
Bohr... Wann war das eigentlich?
Ach, in den 80ern, 90ern oder so. Ja. Der hatte, also ich glaube, die Firma gibt es auch noch. Also Rettedeer war der Spezialist oder die Firma vielleicht bis heute, die man geholt hat, wenn das eigene Bohrloch brannte und man diesen Brand nicht löschen konnte. So, und jetzt frage ich mich, wen hole ich da? Einen Feuerwehrtypen oder sonst wen oder einen, der nichts anderes macht als jedes Feuer aus, was in einem Bohrloch passiert? Ich meine, den hole ich nicht, wenn mein Haus brennt, aber wenn ich Texaco bin und mein Ölfeld brennt, dann hole ich den und der macht das. Ja? Und das ist eine extreme Spezialisierung für eine Zielgruppe. Damit sogar so bekannt geworden, dass wir, obwohl die Anzahl der Bohrlöcher auf der Welt sicherlich begrenzt ist.
Und wir gerade hier keiner hatten.
Und wir auch gerade
kein Zuhause
haben,
oder privat.
Trotzdem dieses Kennen. Das ist diese extreme Fokussierung und Spezialisierung, die auch EKS als Wettbewerbs- und Vermarktungsvorteil immer definiert hat. Zu sagen, zu wem gehe ich denn? Gehe ich zum Hausarzt oder zu einem, wenn ich ein Herzproblem habe, zu einem Herzspezialisten? Ich gehe in die Herzabteilung vom Berliner Krankenhaus Virchow, weil da machen die nichts anderes und der Arzt, der mich behandelt, der hat diese Art von Behandlung 10.000 Mal, oder gehe ich zu meinem Wald- und Wiesen...
Kardiologen oder so?
Ja,
ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist.
Kardiologe, ja, oder Herzchirurg oder was, je nachdem, was gemacht wird. Oder gehe ich zu jemandem, der nebenbei auch mal ab und zu einen Herzpatienten betreut? Nee, ich will natürlich zu dem Spezialisten. Und so ist es ja immer. Ja? Also ich sag mal, das ist auch menschlich, weil du dem eben mehr Kompetenz zutraust. Und das ist das, was EKS immer propagiert hat. Und diese 7 Phasen, ja, das hört sich ja mal theoretisch an, also Ist-Situation feststellen, erfolgsversprechende Geschäftsfeld, dann die beste Zielgruppe dafür herausfinden, den Engpass der Zielgruppe herausfinden, Lösungen neue schaffen, Innovationen schaffen in diesen Lösungen und dann durch Kooperation weiter in der Lage sein, alle Problemfelder während der Wachstumsphase oder während dieser Lebensphase des Kunden, des Unternehmens zu betreuen und dann am Schluss zu versuchen, das auch noch auf der Ebene des konstanten Grundbedürfnisses, also nicht stecken bleiben in einer Lösung und sagen, ja, es gab Karteikarten und wir sind der beste Anbieter für Karteikarten. Nee, in Wirklichkeit auf einer Ebene drüber sind wir ein Anbieter für Informationsmanagement,
ja.
Und dann waren es mal Karteikarten und heute sind es eben andere Produkte. Ja. Und es gibt Unternehmen, die das schaffen und die dann eben auch über viele Technologiewandel hinaus in der Lage sind, immer noch Leistung anzubieten. Und
immer noch die Nische besetzen.
Und ich sage dir ein Beispiel, auch wenn man da vielleicht gar nicht mehr dran denkt. Western Union, kennt heute jeder. Das sind die, wo man so Geld hin und her schicken kann.
Genau, ja.
Und die sind ursprünglich gewesen, mit der Postkutsche Geld von A nach B zu fahren.
Haben die sich lang gehalten?
Die haben sie lang gehalten. Die haben 1800 hallo. Irgendwann haben die ja. angefangen, eine Postkutsche von A nach B zu schicken. Und heute schicken sie über Draht quasi das gleiche Geld von A
virtuell
nach B.
Virtuell Geld von A nach B.
In reales
ja,
Geld
ja,
von A nach
ja,
B.
Ja, ja.
Bieten diese Dienstleistung auf eine Art mit einem elektronischen Postkutsche sozusagen an. Ja? Also wenn man das überlegt, die haben es geschafft zu verstehen, was ihr Grundbedürfnis war. Ein Mensch will dann an einem anderen Ort, wo er nicht schnell hinkommt, dem anderen Geld geben. Und wie schaffe ich das sicher und eben nicht in den üblichen Überweisungszeiten und wenn ich nicht ein Bankkonto oder eine Bankfiliale meiner Bank da habe und so weiter.
Gibt es noch Versicherungen dazu oder sowas in der Art?
Ich habe keine Ahnung.
Sicherheit
was
oder
so, weiß aber ich auch Western nicht, Union aber ist eben so einer, der das kann. Ja? Und das darum geht's. Das ist das konstante Grundbedürfnis. Das soll es vielleicht für heute gewesen sein?
Dann haben wir jetzt das Modell EKS von dir sehr ausführlich und sehr anschaulich und sehr praxisnah, wie ich finde, erklärt bekommen.
Ja, mal gucken, ob die Hörer das auch finden. Also jedem,
ich habe es verstanden.
Jedem ich hoffe, vielleicht Anregung, sich mal mit EKS zu beschäftigen
und super.
Drüber nachzudenken, was man selber machen kann, um für seine eigenen Kunden bessere Lösungen zu bieten und sozusagen das Denken mal zu verwenden, um eine Lösung anzubieten und zu sagen, was brauchen die eigentlich, wieder weiterzukommen. Ja, um wieder weiterzukommen. Also nicht nur meinen Vorteil, sondern den Vorteil des Kunden in Vordergrund zu stellen und zu sagen, welche Problemlösung müsste der haben, damit der die nächste Stufe erreicht. Ja? Und wenn ich ihm da helfen kann und wenn ich das gut mache, dann werde ich eben leichter und schneller erfolgreich sein, als wenn ich was anderes mache.
Und das Nachdenken kostet nicht mal Geld. Brain statt
nur
Budget,
genau.
Wie es immer so schön
Budget
in unseren Vorträgen heißt. Ne?
Genau.
Super.
Ja, Petra, dann vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir für diese wunderbaren Erläuterungen und euch ganz viel Erfolg da draußen und auch viel Spaß und Freude beim Nachdenken, Analysieren und Ausprobieren und hoffentlich auch wachsen.
Dann eine gute Woche und wie immer, tschüss.
Tschüss.
Und nicht vergessen,
es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.